SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 16. von 17 Folgen des Romans Miss Island von Olthur Ava Olafsdottir. Hekla hat in Kopenhagen einen Job als Mörrebrötverkäuferin gefunden und schreibt an einem neuen Roman, diesmal mit Durchschlagpapier. Ihr letzter Roman ist verloren gegangen, als sie ihn an einen Verleger geschickt hat, und sie hat keine Kopie. Issei hat ihr zweites Kind bekommen, wieder ein Mädchen, und Jon John oder Dieyoth Johnson muss einsehen, dass es auch in Dänemark als schwuler Mann nicht einfach ist. Es liest Lynn Reusse.
Bin ich weit genug gereist, um zu weinen?
Dieyoth Johnson ist seit 2 Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Er hat dieses Wochenende frei, sagt sein Kollege, als ich mich in der Bar nach Jon John erkundige. Er nimmt mich in Augenschein, während er die Gläser abtrocknet. Bist du seine Schwester? Ihr ähnelt euch wie 2 Tropfen Wasser, nur dass er dunkelhaarig ist und du blond. Als Dieyoth Johnson endlich nach Hause kommt, ist er wackelig auf den Beinen. Er hat eine Bierflasche in der Hand und sieht aus, als hätte er nicht geschlafen. Ich starre ihn an. Ich verkaufe mich nicht, sagt er. Ich nehme keine Drogen. Ich feiere nur, dass ich am Leben bin. Ich setze mich neben ihn aufs Bett. Weißt du, Hekla, manche Männer möchten, dass ich Frauenkleider anziehe und eine Frau spiele. Ich will nicht wie eine Frau behandelt werden, Hekla. Ich bin ein Mann. Ich weiß. Er lässt den Kopf hängen. Ich bin doch nur ein Junge, der Jungs mag. Er legt sich ins Bett und stopft sich das Kissen unter den Kopf. Ich setze mich zu ihm und streichle ihn. Er zittert. Ich bin ein Fremder in diesem flachen Land. Dieyoth Johnson. Ich bin ein Gast auf dieser Erde. Meine Geburt war ein Unfall. Ich war nicht geplant. Manchmal bin ich furchtbar müde, Hekla. Des Lebens müde. Und manchmal möchte ich nur schlummern, dämmern, dösen. Einen ganzen Monat lang. Ich überlege, ob wir noch einen Rest Hering und rote Beete haben. Soll ich dir ein Smörrebröt machen, frage ich. Ich will nähen, Hekla. Die Nähmaschine ist meine Schreibmaschine. Liebe Hekla, der Tag geht zu Ende. Temperatur 9 Grad plus. Das Heu scheint passabel zu werden, trotz des verregneten Frühlings. Du wärst eine Hilfe bei der Heuernte gewesen, im Gegensatz zu so manch einem Dichter, der nicht zur körperlichen Arbeit fähig ist. Es ist durchaus bemerkenswert, wie häufig es Dichtern an physischer Kraft mangelt. Wenn sie nicht blind sind wie Homer, Milton und Borges, dann hinken sie und sind für keine Arbeit zu gebrauchen. Einmal hatten wir 6 Tage lang einen Dichter aus Reykjavik am Hals, einen entfernten Vetter deiner Mutter, der natürlich von ihr umhegt wurde, mitten in der Heuernte. Er beabsichtigte, die Ausdrucksweise der arbeitenden Landbevölkerung zu studieren. Ansonsten ist zu berichten, dass der Ausbruch in Surtsey anhält. Er dauert jetzt schon 9 Monate und die Insel ist inzwischen 174 Meter hoch. Im Frühjahr öffneten sich neben der Mutterinsel 2 neue Krater und bildeten 2 weitere Inseln. Sie wurden nach royaler Tradition Surtur die erste und Surtur die zweite getauft. Und das ist noch nicht alles, denn es entstand noch eine Insel, ein kleiner schwarzer Krater, der Sörlingur genannt wurde. Nun senkt sich die Julinacht, warm und still. Die Tage vergehen, die Stunden verstreichen. Dein Vater.
fernab der Welten Kampfesplatz.
Ich könnte, sagt Dear Youth Johnson nachdenklich, meinen Freund bitten, Korrektur zu lesen, falls du probieren möchtest, auf Dänisch zu schreiben.
So wie Gunnar Gunnarsson?
Ich dachte vielleicht eher an eine Kurzgeschichte.
In der Nacht kriecht er zu mir ins Bett.
Es ist so kalt bei mir, flüstert er. Und ich war einsam. Ich mache ihm Platz. Ich habe geträumt, sagt er. Ich sitze in einem menschenleeren Tivoli im Karussell, in einer rauen, kargen Landschaft. Ich war allein und ich dachte, die Erde dreht sich mit allen, außer mir. Ich bin nicht dabei. Er stockt. Ich glaube, Heckler, ich möchte neben meiner Mutter in Búðardalur beerdigt werden.
Meine liebe Heckler, wir haben ein Grundstück in Sorgarmýri bekommen. Líður geht jeden Abend hin, um an dem Fundament zu arbeiten. Dann bin ich mit den Mädchen allein. Er hat vor, dem Lions oder Kiwanis Club beizutreten. Das ist der einzige Weg, meint er. Ein Familienvater mit Frau und zwei Kindern braucht Verbindungen. Sonst bekommt man keinen Maurer. Líður ist sehr glücklich mit den beiden Mädchen und er kann nachts bei dem Babygeschrei gut schlafen, das muss man ihm lassen. Er hat auch viel Verständnis, wenn die Wohnung nicht aufgeräumt ist. Ich nähe Líður mit Jon Johns Nähmaschine eine Hose, aber es ist schwieriger, als ich dachte. Bitte verbrenn diesen Brief. Nein, reiß ihn in Stücke. Wirf sie in die Luft und lass sie auf dich schneiden und sich auf deine Schultern legen, meine liebe Freundin. Du brauchst dabei nicht nackt zu sein. Deine beste Freundin. Fürs Leben.
Nach Süden. Im Herbst verlieren wir die Wohnung. Eröffnet mir Dear Youth Johnson. Was sollen wir dann machen?
Ich beende den Satz, den ich gerade schreibe und drehe mich um. Wir finden eine andere Wohnung. Er schaut mir ins Gesicht.
Lass uns fortgehen, Heckler. Ich stehe auf. Wohin denn? Nach Süden. Mit dem Zug. Er steht mitten im Raum. Wir sind vom selben Schlag, Heckler. Wir sind nirgends zu Hause.
Aber wir haben kein Geld für Fahrkarten. Wir haben nichts. Ich denke, mein ganzer Besitz besteht aus zwei Schreibmaschinen, davon eine elektrische.
Wir finden eine Lösung. Ich übernehme mehr Extraschichten. Er grübelt über etwas nach. Wir werden eine Woche unterwegs sein und du kannst schreiben.
Während des gesamten Wegs?
Ja, während des gesamten Wegs. Wir fahren so weit, wie der Zug uns bringt, bis wir ans Meer kommen. Unterwegs kaufen wir uns Brot und Käse, der nach den Dörfern benannt ist, in dem er hergestellt wird.
Liebe Heckler, es gibt Neuigkeiten. Wir haben ein Auto gekauft, genauer gesagt einen orangefarbenen Saab, den Líður über seinen Schwager günstig bekommen hat. Und nicht nur das, ich habe den Führerschein. Líður hat mich dazu ermutigt und ist ein paar Mal mit mir gefahren, um Fahrstunden zu sparen. Der Fahrlehrer war ganz erstaunt, dass ich rückwärts fahren konnte. Bei der Prüfung musste ich einparken. Weder meine Mutter noch meine Schwiegermutter hat einen Führerschein. Bei meiner ersten Autofahrt wollte ich eine Runde durch Sorgarmýri drehen und Líður an dem Fundament arbeiten sehen. Aber ich kam nur bis zur Snorrabreut, wo ich beim Zurücksetzen fast einen Touristen angefahren hätte. Er hat sich nicht verletzt, aber wir waren beide erschrocken. Wer rechnet denn in der zweiten Augusthälfte in Island noch mit Touristen? Der Mann entpuppte sich als französischer Geologe, der wegen des Surtsey-Ausbruchs hergekommen war. Er hatte eine Straßenkarte dabei und zeigte mir, wohin er wollte. Das Mindeste, was ich für ihn tun konnte, war, ihn nach Thorlocks Hörben zu fahren, obwohl die beiden Mädchen auf der Rückbank saßen. Zum Glück schlief Cutler fast während der gesamten Fahrt in der Babytragetasche, sonst hätte ich bei der Skihütte anhalten und sie stillen müssen. Es dauerte eine Weile, ihm zu erklären, dass meine Freundin Hekla heißt und meine Tochter Cutler, aber am Ende verstand er es. Das sind beides Vulkane, sagte ich. PS. Ich habe Stargardyr gestern auf dem Baronstigur mit einer Frau gesehen. Ich glaube, sie trugen Verlobungsringe. Er fragte mich, ob ich einen Brief von dir bekommen hätte, und ich sagte ihm, dass du mir jede Woche schreibst. Er spähte in meinen Kinderwagen und die Frau machte große Augen, während wir uns unterhielten. Da sind zwei Personen in mir und zwischen ihnen herrscht Krieg. Dear Youth Johnson wartet auf mich, bis ich mit der Arbeit fertig bin und begleitet mich nach Hause. Er radelt auf seinem Fahrrad und ich auf meinem und ich merke sofort, wie nervös er ist. Stimmt irgendwas nicht? Er kommt direkt zum Thema. Ich habe mir überlegt, Hekla, ob es nicht besser wäre, wenn wir vor der Reise heiraten. Ich schaue ihn an. Sein Gesicht ist ernst. Ich lächle ihm zu. Ich meine es ernst, Hekla. Das ist das dritte Mal innerhalb kurzer Zeit, dass er über Hochzeiten spricht. Entweder heiratet einer seiner Freunde oder er meint, er werde selbst am Ende eine Ehe eingehen. Heißt das, du gibst auf? Er antwortet nicht auf meine Frage, sondern starrt vor sich hin. Ich denke schon länger darüber nach. Es könnte praktisch für uns beide sein. Er zögert. Außerdem ist es billiger. Wir könnten uns ein Hotelzimmer teilen, wenn wir Eheringe tragen. Das würde nie funktionieren, wende ich ein. Es gibt alle möglichen Arten von Ehen, fährt er fort. Du bist meine beste Freundin. Wir sind beide Außenseiter. Er bleibt stehen und fixiert mich. Dadurch würde sich nichts ändern. Ich darf ich selbst sein und du darfst schreiben. Wir würden aufeinander aufpassen. Wir sind an der Haustür angelangt. Er hilft mir, mein Fahrrad abzuschließen. Denk bloß nicht, ich hätte noch keine Angebote von Frauen bekommen, sagt er dann. In der Gasse stürzen sich zwei Hunde aufeinander. Wir würden ein hübsches Paar abgeben. Das hübscheste Paar von allen, Hekla. Meine liebe Hekla, mein Schwiegervater ist vor 2 Wochen nach schwerer Krankheit verstorben. Ich habe im Morgenbladet einen Nachruf auf ihn verfasst. Es war der einzige Nachruf. Auch wenn Leather und er sich nicht sonderlich nahe standen, fand ich, dass er für die Kiawal-Gemälde eine Würdigung verdient hat. Am Abend nahm Leather mich in den Arm und sagte, er habe gar nicht gewusst, dass sein Vater die Gedichte von Hannes Huffstein mochte. Er hatte mich gebeten, ihm den Nachruf vorzulesen, weil die Buchstaben aus irgendeinem Grund immer durcheinander geraten, wenn er selbst liest. Ich begreife das nicht. Ich bezog mich auf die Zeilen »Dich lieb ich«, O Sturm, dich lieb ich, du ewiger Streit. Was Leather jedoch mehr beschäftigt ist, dass in der Kirche eine Frau mit einem schwarzen Schleier saß, die niemand kannte. Sie wirkte völlig verzweifelt. Leather sagt, er könne sich keinen Reim darauf machen. Ich habe mich aufgerafft und mit der Nähmaschine neue Gardinen fürs Schlafzimmer genäht. Sie sind orange, wie der Saab. Leather hat es aber nicht bemerkt. PS? Ich habe das Gedicht von Sylvia Plath gelesen, das du mir geschickt hast, und ich schwöre, das ändert alles. Ich bin nicht mehr dieselbe, denn es handelt von mir. Das war so seltsam und schön. Danke, dass du es für mich übersetzt hast. Ich kann an nichts anderes mehr denken.
Galaxie.
Ich habe die Redakteure von 3 isländischen Zeitungen angeschrieben und gefragt, ob sie an Reiseberichten interessiert seien. Idealerweise gegen vorherige Bezahlung. Als wir kurz davor sind, die Reise abzublasen, geschehen 3 Dinge. Ich bekomme eine Antwort vom Redakteur des Alvido-Bladet, der meine Reiseschilderungen haben möchte und bereit ist, mir einen kleinen Vorschuss zu zahlen. Dann kommt ein Brief von einem dänischen Verlagslektor, der eine Erzählung von mir veröffentlichen will. Ich hatte sie ihm geschickt, nachdem Jon Johns Arbeitskollege aus der Bar sie Korrektur gelesen hatte. Der Lektor schreibt, der Aufbau sei ungewöhnlich und erinnere ihn an eine Galaxie. Dennoch gäbe es ein System Egal's Cabin, ein System in der Verrücktheit. Dem Brief liegt ein Scheck bei. Ich hole mein Fahrrad, radele geradewegs zum Bahnhof und kaufe 2 Zugfahrkarten. Einfache Strecke. Das Wichtigste für die Reisekasse ist jedoch der Inhalt von Papas Brief.
Liebe Heckler, der Sommer war wie üblich. Weder Regen noch Trockenheit zur richtigen Zeit. Du schreibst, dass du eine Reise gen Süden im Sinn hast. Benötigst du dafür kein Taschengeld? Beiliegend schicke ich dir einen frankierten Brief aus dem Besitz deiner Mutter, der ursprünglich aus der Briefsammlung ihres Urgroßvaters stammt. Es handelt sich um das Antwortschreiben eines königlichen Beamten auf einen Brief des Urgroßvaters, in dem dieser sich über die unerlaubte Entwendung von Vogeleiern durch den Bezirksamtmann auf seinem Grund und Boden beklagt. Mir ging durch den Kopf, Heckler, ob du nicht versuchen könntest, etwas Geld dafür zu bekommen. Briefmarken gelten als wertvoller, wenn sie noch auf dem Umschlag kleben. Mehr habe ich nicht zu berichten, aber ich hoffe, dass deine Reise in den Süden lehrreich und angenehm sein wird.
Hotel Strand. Wir steigen spät in der Nacht aus dem Zug. Da es noch dunkel ist, setzen wir uns auf eine Bank im Wartesaal des Bahnhofs, bis der Feuerball am gewölbten Horizont hochkriecht und die Welt Form annimmt. Dann gehen wir mit unseren Koffern hinunter zum leeren Strand und legen uns in den Sand und schlafen ein. Ich erwache mit Sand in den Haaren, Muschelsplittern in den Kniekehlen und Wärme auf den Augenlidern. Weißes Licht füllt alle Winkel der Welt aus. Meine Lippen schmecken nach Salz. Ein Mann kommt mit 2 Sonnenschirmen angerannt und steckt sie neben uns in den Sand. Ich schlummere wieder ein. Als ich die Augen aufschlage, sehe ich Jon John reglos an der Wasserlinie stehen und aufs Meer blicken. Er trägt noch immer denselben weißen Anzug wie bei unserer Abreise vor 5 Tagen und hat die Hosenbeine hochgekrempelt. Ich sehe ihn ins Wasser waten, laufe zu ihm, bücke mich und tauche die Hände ins Wasser. Es rinnt durch meine Finger und sie werden salzig. Dann kehre ich wieder um. Der Strand füllt sich allmählich mit Menschen. Kinder buddeln im Sand und Frauen schmieren ihre Männer mit Sonnencreme ein. Sie haben Körbe dabei, aus denen sie Handtücher und Sonnenhüte ziehen. Die Hitze trifft mich wie ein Schlag. Ich habe keine Erfahrung mit solch hohen Temperaturen. Nur einmal vor 7 Jahren bei der Heuernte, da gab es in Dalir eine Hitzewelle und das Thermometer stieg auf 26 Grad. Mein Vater machte den obersten Knopf seines Flanellhemds auf. Ein Streifen unten am Hals markierte den Übergang zu seinem schneeweißen Rumpf. Ich verliere Dia Youth Johnson aus dem Blick. Doch dann steht er plötzlich mit 2 Eis am Stiel neben mir.
»Komm, lass uns gehen«, schlägt er vor.
Mir fällt auf, dass die Männer nicht nur mir Blicke zuwerfen, sondern auch meinem Freund und er ihnen.
»Sag nichts und schau nicht zurück«, sagt er, als er mir die Hand reicht und mich hochzieht.
»Meine liebe Issei, ich habe Neuigkeiten für dich. Jon John und ich sind auf Reisen. Nach dem schlimmsten Regensommer am Öresund seit Menschengedenken beschlossen wir, in den Süden zu gehen. Wir kündigten unsere Jobs. Ich verkaufte die elektrische Schreibmaschine an einen isländischen Nordistikstudenten für einen Spottpreis. Und wir packten zwei kleine Koffer. Ich stieg zum ersten Mal in einen Zug und erlebte, wie die Welt sich bewegt, während ich stillsitze. Bitte erschrick nicht, Issei, aber Jon John und ich haben uns vor der Abreise im Rathaus vermählt. Nun bin ich also eine verheiratete Frau. Die Zeremonie war kurz, aber schön. Wir kauften zwei goldene Ringe. Jon John trug einen weißen Anzug und ich das Nordlichterkleid, das er mir letztes Jahr genäht hat. Ich hatte vorher noch keine Gelegenheit, es anzuziehen. Die Trauzeugen waren ein Freund von Jon John, der Lehrer ist, und Mette, die mit mir in der Smørrebrød-Abteilung gearbeitet hat. Wir kauften eine Marzipantorte, Mette brachte süßen Weißwein mit und dann setzten wir uns auf eine Parkbank und tranken ihn. Bitte mach dir keine Sorgen. Jon John versteht mich und mein Bedürfnis zu schreiben und wir passen aufeinander auf. Ich bin stark und er ist verletzlich, aber er beschützt mich auf seine Weise. Deine Freundin, Hekla. Hier machen wir Halt. Mitten in einem Tal bleibt der Zug ziemlich lange auf den Gleisen stehen und zockelt dann im Schneckentempo in den Bahnhof. Mein Mann erzählt mir, der Bahnhof sei nach einem Freiheitskämpfer benannt, der hingerichtet wurde. Dies ist unser erstes Reiseziel. Wir schauen uns die Preise auf der Speisekarte eines Restaurants an und kaufen am Ende Brot und ein paar Scheiben Wurst. Beim Käse zögern wir. Er ist zu teuer. Die Frau, die gemeinsam mit ihrem Mann die Pension zur Heiligen Lucia betreibt, notiert sich umständlich alle möglichen Angaben aus unseren Reisepässen. Dann blättert sie in aller Ruhe die leeren Seiten durch, als wäre sie sich nicht sicher, ob sie uns ein Zimmer vermieten soll. Es ist mit Halbpension. Mehrmals blickt sie auf und mustert uns neugierig. Neben ihr auf dem Tisch steht die Statue einer Frau mit einem Heiligenschein. Sie hält in der ausgestreckten Hand eine Schale, in der ihre Augen liegen. Ich werfe Dear Youth Johnson einen Blick zu und frage mich, ob er darüber nachdenkt, was die Frau wohl über uns denkt. Stellt sie sich vielleicht gerade vor, wie er sich abends auf seine Ehefrau legt? Während die Frau mit den Formularen beschäftigt ist, schauen wir uns verstohlen um. Im Speiseraum plärrt ein Fernseher auf voller Lautstärke. Vier Sender, erklärt die Frau, die uns beobachtet hat und hält vier Finger hoch. Das Gerät wirft einen blauen Lichtschein auf die Straße. Auf den Tischen sind karierte Tischdecken und Vasen mit Plastikblumen. Die Stühle sind so aufgestellt, dass alle Gäste beim Essen fernsehen können. Ich präsentiere meinen Ehering und am Ende händigt die Frau meinem Ehemann den Schlüssel zu einem Zimmer mit hellgrünen Wänden aus.